Es war einmal vor langer Zeit im zweiten Paralleluniversum von links. Tony Dickens und die Akte J.C.N. Kapitel 1.
Es war ein Schülersommertag Mitte September. Ich schätze, es war so gegen 11 Uhr, als ich einen Anruf von meinem Bruder bekam. Ich war dieser Tage knapp bei Kasse. Ich hatte meinen letzten Fall nicht aufklären können, nachdem sich mein Kronzeuge mit 4 Messerstichen in den Rücken das Leben genommen hatte und zuletzt noch einmal in einer Brücke in den Hudson River gesprungen war. Obwohl ich normalerweise meinen Bruder mied, war ich nun auf jeden noch so kleinen Fall angewiesen. Jemand hatte die Mülltonne vor seiner Kneipe in Brand gesteckt. Eigenartigerweise befanden sich in dieser Mülltonne zur Zeit des Verbrechens ausschließlich Pizzareste. Man muss wissen, Pizzen waren in dieser Zeit in New York sehr beliebt, vor allem weil sich Dinge anhörten, bei denen jedes andere Essen schon längst das Weite gesucht hätte. Vor allem die Lasagnen waren in dieser Hinsicht richtige Zicken. Ich machte mich also auf den Weg und trat aus meiner Detektei Dickens and Dear. Er verabschiedete mich von meinem Partner James. Er war wie alle Briten nicht bereit, sein Büro zu verlassen, bevor der ganze Papierkram erledigt war. Der Grund, warum ich normalerweise einen Bogen um meinen Bruder machte, war vor allem wegen seinen Freunden. Er hatte eine Kneipe in der miesesten Gegend von Taunton eröffnet, in der sich allerhand Halunken rumdrehen. Trotzdem, oder gerade deswegen, war er mir schon oft von Nutzen gewesen. Er versorgte mich regelmäßig mit Informationen aus der Unterwelt. Unsere Eltern waren vor langer Zeit aus Italien hierher nach Amerika geflohen, als dieses Schwein dort an die Macht kam. Es begann Vanillesauce zu regnen, als ich in der Straße ankam, wo sich die Kneipe meines Bruders befand. Ein mieser Regen. Mitunter, weil man seine Klamotten in diesen Tagen zweimal pro Tag waschen kann. Ich beeilte mich also und betrat bekleckert die Kneipe. Du hast Glück, dass du mein Bruder bist. Wegen so etwas komme ich normalerweise nicht den weiten Weg hierher.
Ah, Tony. Dein Büro ist gleich um die Ecke.
Nun ja, aber der Stau.
Tony, du bist eher zu Fuß.
Bring mir mal eine Pizza, bevor wir weiterreden.
Sisi, diese Pizza hat dir eine Gasgarage stehen gelassen. Du kannst sie haben. Er hat dir nur eine Ecke gegessen.
Ich wunderte mich gerade wieder darüber, wie es mein Bruder geschafft hatte, sich einen perfekten italienischen Akzent zuzulegen. Obwohl die einzigen italienischen Wörter, die er konnte, sie und Pizza waren. Ich ließ mich allerdings von diesem Gedanken ablenken, als eine Gestalt mit hochgestelltem Kragen und von oben bis unten mit Vanillesauce bekleckert die Kneipe betrat und meinen Bruder grüßte.
Francesco, it's me, Mario.
Mario, was darf ich dir bringen?
Eine Glasse di Blut.
Ich horchte auf. Blut war oft ein Codewort für Tomatensaft. Ich konnte nur hoffen, dass mein Bruder hier keinen verkaufte.
Ah, Sisi, eine Glasse Blut.
Sag mal, Frank, was ist jetzt genau passiert mit dieser Mülltonne?
Hier erst einmal deine Pizza, Antonio. Und du fragst, was sein passiert mit dem Müllkübel? Einiger neuer Mann gezündet meine Pizzareste. Wer machte denn so etwas?
Fremder Leute Pizzen essen hat 2 Vorteile. Erstens, man erfährt Dinge, an die man sonst nur schwer herankommt. Zweitens, es ist billig. Also fing ich an, ein paar Fragen zu stellen.
Und dann lag ich nun also vor diesem Typ und er erzählte mir andauernd etwas von einem Drucker. Von einem Drucker und von Klima und wieder von einem Drucker. Und er hatte schon einen merkwürdigen Akzent. Ich verstand kaum etwas. Übrigens, glaubst du eigentlich an...
Langsam begann es interessant zu werden. Ich nahm mir ein Stück von der Pizza und schloss die Augen. Als ich der Pizza lauschte und ich nach alle Fakten, die mit der brennenden Mülltonne in Verbindung standen, von meinem inneren Augen geordnete, kam mir ein Gedanke. Was wäre, wenn eine Maus in dem Moment unter einer Kuh durchlaufen würde, wenn diese gerade ihr Geschäft verrichtete, sodass danach nur mehr der Schwanz der Maus aus dem Fladen schauen würde? Wenn nun eine Katze die Maus vom Schwanz packen und fressen würde, könnten wir 2 Dinge daraus lernen. Erstens, nicht alles, was dich aus der Scheiße zieht, ist dein Freund. Und zweitens, wenn du in der Scheiße sitzt, zieh besser den Schwanz ein. Ich bemerkte, dass die Pizza aufgehört hatte zu reden. Also öffnete ich die Augen. Ich wurde bleich. Mir bot sich ein Bild des Grauens. Im obersten Mozzarella-Stück steckte ein Springmesser. Die Pizza war dort. Ich drehte mich um und sah einen Schatten, der aus der Tür huschte. Doch als ich auf der Straße ankam, war niemand mehr zu sehen. Also kehrte ich in die Kneipe meines Bruders zurück. Frank, hast du gesehen, wer das Messer geworfen hat?
Was weiß ich? Du hast sie sicher selbst umgebracht.
Frank würde mir in dieser Sache also nicht helfen. Ich sah auf den Kalender. Aus Pietät ritzte ich in den Pizzabelag. Gestorben. 38. September 1923.
Kapitel 2.
Ich trat hinaus auf die Straße und ging gebückt durch den dichten Regen zurück zur Detektei. Drinnen saß James noch immer an seinem Schreibtisch und hatte gerade mehrere Nüsse in seinen Backen. Ich legte meinen schmutzigen Mantel ab und hing ihn zum Abtropfen auf.
Und? Wie sieht es aus?
Ein Mann ermordet eiskalte Pizzen. Man könnte sagen, er ist ein eiskalter Pizzamörder.
Ich habe nie verstanden, was ihr alle an Pizzen findet.
Du bist ja auch ein Engländer.
Übrigens, ein Mann hat einen Brief für dich abgegeben. Ich habe allerdings nicht verstanden, was er gesagt hat. Er hatte so einen merkwürdigen Akzent.
Als ich den Brief öffnete, wurde mir übel. Ich roch an der Schrift und wie ich befürchtet hatte, irgendeine Bestie hatte den Brief mit Tomatensaft verfasst. Es war mir nicht möglich, ein einziges Wort zu lesen. Erstens, weil mir so schwindig war und zweitens, weil der Brief in kyrillische Schrift verfasst war. Ich legte ihn James hin und wartete auf seine Reaktion.
Oh my dear, ist es das, für was ich es halte?
Sieht so aus. Aber mein kleines wandelndes Lexikon. Kannst du die Schrift entziffern?
Nein, aber ich kann dir dafür sagen, dass Pallium ein mantelähnliches Oberkleid der alten Römer sowie ein Teil des Crowshirns ist.
Ich war noch am Überlegen, ob mir das weiterhelfen würde, als mein Button James einen wirklich brauchbaren Vorschlag machte.
Ein alter Freund von mir arbeitet als Sprachwissenschaftler an der Universität. Er könnte uns in dieser Sache vielleicht weiterhelfen. Ich treffe ihn einmal in der Woche zur Tea Time im Earl's Grey. Vielleicht können wir ihn jetzt auch dort antreffen. Das Lokal ist an der Kreuzung Park Avenue, Oklahoma.
James leckte sich über die Handfläche und fuhr sich über das Gesicht. Ich packte ihn, setzte ihn in meine Hutkrempe und wir gingen los. Wir kamen in ein kleines verrauchtes Lokal. In einer dunklen Ecke saß ein Mann mit einem langen Bart und lila Brillengläsern. Ihm gegenüber saß eine Tomate. Die beiden waren in ein angeregtes Gespräch vertieft. Als der Mann James erblickte, winkte er uns zu sich.
Guten Tag, James. Und wenn ich richtig liege, ist das dein Partner Dickens. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Professor Dr. Klaus Ruhetag. Schön, dass ihr ausgerechnet heute vorbeischaut. Das ist mein Freund Rudolf. Wir unterhalten uns gerade über die Vorteile der 8-Tage-Woche.
Du musst wissen, Tony, mein Freund Klaus versucht schon seit Jahren, den Ruhetag als 8. Tag der Woche einzuführen.
Darf ich Ihnen einen meiner selbst kreierten Kalender anbieten?
Der Professor überreichte mir einen Bierdeckel, auf dessen Unterseite er unleserlich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Ruhetag geschrieben hatte. Die Tomate Rudolf stand auf und verabschiedete sich. Mir war das nicht unrecht. Ich hatte sie von Anfang an nicht gemocht. Erstens, sie war noch etwas grün hinter den Ohren. Zweitens, sie schien genauso betrunken wie der Professor zu sein. James legte dem Professor den Brief vor die Nase.
Ich hoffte, du würdest uns damit helfen können. Dieser Brief wurde heute bei uns in der Detektei abgegeben. Kannst du ihn für uns übersetzen?
Tu ne peux pas l'empêcher. Si tu ouvres ta bouche, tu mouriras.
Sehr schön. Können Sie uns etwas über die Herkunft sagen?
Nur, wenn ihr mir eine Gegenfrage beantworten könnt.
Na gut, schießen Sie los.
Was sagte Cäsar, als er ermordet wurde?
Das ist leicht. Ich bin ein Berliner.
Ein weiteres Mal hat er mir James aus der Batsche geholfen. Im Informationsaustausch erfuhren wir, dass der Brief wahrscheinlich von einem sibirischen Geheimagenten namens Gerhard Ivanov verfasst wurde.
Er war einer der leitenden Agenten beim Angriff der Sibirer auf die USA gewesen. Er war auch dabei, als Sibirien zuletzt verzweifelt versuchte, GCN zu zerstören.
Auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich stand auf und stürzte zur Tür.
Wohin willst du?
Antworten suchen.
Nimm mich mit.
Kapitel 3.
Wir kamen in der Bibliothek an und machten uns daran, Informationen über den Sibirienkrieg zu sammeln. Alles, was sie bisher herausgefunden hatten, schien in diese Richtung zu deuten. Ich hatte zwar noch im Kopf, was der Krieg hier angerichtet hatte, konnte mich aber nicht mehr an den genauen Kriegsverlauf erinnern. Als wir in die Eingangshalle traten, stockte mir kurz der Atem. Eine unglaublich schöne Frau stand in einem roten Kleid am Empfang. Ich sah mich um. Woher kam die Musik? Wie auch immer. Ich trat näher an den Schalter und überlegte mir, was ich sagen sollte. Da kam mir eine geniale Idee. Ich legte die Karte meiner Kanzlei auf den Tisch und sagte: Ich bin von der Detektei D&D. Mein Name ist Tony Dickens. Das erste, was ich sehe, ist ein Druckfehler. Ach ja, das ist mein leitender Angestellter James Deere. Und wie ist dein Name?
Mein Name ist Samantha. Was kann ich für euch tun?
Wir sagten ihr, dass wir uns für den Sibirienkrieg interessierten. Sie drehte sich um und stolzierte auf ein Regal zu. Bei jedem Schritt bewegte sich ihr Hintern von einer Seite zur anderen. Ich fragte mich, warum sie als Bibliothekarin schwarze Handschuhe trug, die ihr bis über die Ellbogen reichten. Und wie etwas so Schönes in einem solchen Ort landen konnte.
Hier, ich denke, diese Bücher werden euch weiterhelfen.
Wir zogen uns in eine ruhige Ecke zurück und machten uns daran, die Bücher nach nützlichen Informationen zu durchsuchen. Ich konnte mich nicht richtig konzentrieren. Immer wieder wanderten meine Blicke den endlos langen Beinen entlang. Doch James stieß nach einiger Zeit auf etwas Interessantes.
1802 gründete der Schuster Bobby Henderson einen autonomen Staat im Herzen Sibiriens, mit dem einzigen Ziel, die totale Weltherrschaft zu erlangen. Stück für Stück übernahm Henderson die Herrschaft über immer mehr Gebiete Russlands, indem er den Leuten weismachte, die Erde sei eine Scheibe, die am Rande seines Reiches aufhörte. 90 Jahre nach der Gründung des Staates sah sich Sibirien erstmals imstande, seine militärische Übermacht effektiv gegen die USA einzusetzen. Rund 750.000 Mann marschierten in einem harten Winter über die zugefrorene Beringstraße durch Alaska in Richtung der damaligen amerikanischen Hauptstadt Seattle. Als der Krieg schon verloren schien, hatte der Computeringenieur Thors die rettende Idee. Ein Supercomputer namens JCN wurde auf dem Gelände der Area 42 konstruiert. Der Rechner war so konzipiert, dass er einen fairen Verlauf des Krieges gewährleisten sollte. Dies war ihm nur möglich, indem jeder angreifende Soldat einen Angriffsrechtfertigungsantrag BJ-411 mit einer 12-seitigen Begründung einreichen musste. Diesem Antrag folgte die Abgabe eines psychologischen Gutachtens und die Frage, sind Sie sich sicher, der wiederum die Frage, sind Sie sich wirklich sicher, folgte. Danach kam es zu einer Reihe psychologischer Tests. Fragen, die es zu klären galt, waren zum Beispiel, wie viel Erdbeeren kann ein Mensch essen? Oder ist der Mensch in der Lage, 2 Stunden kopfüber zu musizieren? Alle restlichen 14 Soldaten der sibirischen Armee wurden von Marshal Eric Cartman und seinen Truppen aus einem Hinterhalt überwältigt.
Mir war noch nicht klar, was das mit unserem Fall zu tun haben sollte. Also nahm ich mir ein Buch über die Nachkriegszeit vom Stapel und blätterte darin. Hier ist etwas. Schon kurze Zeit nach dem triumphalen Sieg wurden die negativen Seiten des Supercomputers sichtbar. Genau wie er einst die Sibirer mit Formularen überschüttet hatte, so machte JCN nun auch von der amerikanischen Bevölkerung nicht halt. Binnen kurzer Zeit war es nötig, 538 Anträge auszufüllen, um eine Tasse Tee zu trinken.
Oh mein Gott, welches kranke Hirn denkt sich so etwas aus?
Als ich gerade weiterlesen wollte, hörte ich eine vertraute Stimme hinter mir.
It's me, Mario.
Ich fragte mich, was er hier zu suchen hatte. Seine Anwesenheit irritierte mich. Doch etwas anderes kreuzte meine Gedanken. Im Augenwinkel sah ich, dass sich Samantha mit ihrer Armbanduhr unterhielt. Ich wurde stutzig. Doch als ich gerade an eine Weisheit mit einer Maus und einer Kuh denken musste, fiel mir auf, dass ich mich nicht immer so leicht ablenken lassen durfte. Ich wollte weiterlesen, doch mir stockte der Atem. In meinem Buch steckte ein Springmesser. Ich sah mich um. Weder Mario noch Samantha waren zu sehen.
Kapitel 4.
Ich lieh mir das Buch aus und ging deprimiert nach Hause. Auch nach mehrmaliger Lektüre des Kapitels konnte ich mir keinen Reim drauf machen, was dieser sibirische Geheimagent hier wollte. In dem Buch stand nur noch, dass die ganze Misere mit Jason ein abruptes Ende genommen hatte, als eines Nachts eine unvorsichtige Reinigungskraft über das Druckerkabel gestolpert war und den Computer somit völlig außer Gefecht gesetzt hatte. Als ob ich gehofft hätte, dass mir dort die Augen geöffnet wurden, ging ich an diesem Abend noch in die Kneipe meines Bruders Frank.
Ah, Tony. Schon das zweite Mal, Leute. Was ist verschafft im Ideere?
Niemand sonst hat um diese Zeit noch offen.
Ah, sí. Komm, setze dich. Eine Glas Milch? Geht auch aufs Haus.
Ich setzte mich an einen freien Tisch und mein Bruder brachte mir ein Glas Milch. Ich saß da und trank einen Schluck, als ich zwei Hände spürte, die sich auf meine Schultern legten.
So spät noch auf, Herr Detektiv?
Die Hände waren mir sofort bekannt vorgekommen. Guten Abend, Samantha. Darf ich Sie fragen, was eine Frau wie Sie in einer so dreckigen Kneipe sucht?
Das habe ich nicht gehört, Tony.
Kennen Sie Francesco etwa?
Nun, wie soll ich sagen? Frank ist mein Bruder.
Ach so, das hört man gar nicht. Ich meine, er hat so einen starken Akzent.
Das ist eine andere Geschichte, Samantha. Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Was treibt Sie also hierher?
Nun, ich hatte einfach Lust, Sie wiederzusehen.
Spätestens jetzt war mir bewusst, dass hier etwas faul war. Wollen Sie sich nicht setzen und etwas mit mir trinken? Geht aufs Haus.
Hey Tony, du ruinierst mich noch.
Nein, vielen Dank. Ich muss morgen früh raus.
Als ich wieder zu Hause war, erwartete mich eine schlaflose Nacht. Ich konnte mir auf das Ganze keinen Reim machen. Ich beschloss erstmal, das bisher Erlebte zu ordnen. 1892 wurde Amerika von Sibirien angegriffen und konnte sich nur verteidigen, indem es einen Supercomputer mit dem Namen JCN konstruierte, der daraufhin das gesamte Land in die Bürokratie stürzte. Er konnte nur gestoppt werden, indem man ihm den Drucker nahm. 31 Jahre später, irgendjemand erzählte einer Pizza etwas an einem Drucker und ermordet diese anschließend. Bald darauf erhalte ich einen Drohbrief. Wir erfahren, dass er vermutlich von einem sibirischen Geheimagent verfasst wurde. Doch was für eine Rolle spielt Samantha in dieser ganzen Geschichte?
Kapitel 5.
Am nächsten Tag ging ich gegen 2 in den Jekyll Park, wie ich es jeden Dienstag tat, um mit meinem alten Freund Heinz, einem engagierten Diplomatenrechtsverteidiger, der aus Wien hatte flüchten müssen, eine Partie Schach zu spielen.
Hey Tony, urgeil, dass du gekommen bist. Wie geht's?
Hallo Heinz. Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Ich bin gestern erst spät ins Bett gekommen. Ich bin gerade in einem neuen Fall, der mich die ganze Nacht beschäftigt hat.
Ach so, ja, was ist denn los?
Alles hatte damit angefangen, dass eine Pizza, die irgendetwas über einen Drucker wusste, in der Kneipe meines Bruders umgebracht wurde. Dann erreichte mich ein Drohbrief, der von einem sibirischen Geheimagenten stammte, was mich bei meinen Recherchen schlussendlich zum Sibirienkrieg und Jesse angebracht hat. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie das Ganze zusammenhängen soll.
Hörst, da haut's mir noch klar aus die Batschen. Über den Sibirienkrieg habe ich doch gerade was gelesen. Hast gneist, dass es bei uns ein wenig wärmer worden ist, wie der Drucker vom JCN noch in Betrieb war. 2 Grad, glaube ich, waren's.
Diese neue Information verdrängte das angefangene Schachspiel völlig aus meinen Gedanken. Ich verlor die Partie hoffnungslos, aber langsam fügten sich die Sachen, die ich bisher bei meinen Recherchen herausgefunden hatte, zu einem Bild zusammen. Man musste sich schließlich nur fragen, wer etwas davon hatte, wenn wieder ein Drucker an JCN angeschlossen werden würde. Und man kommt unweigerlich auf den Staat Sibirien. Erstens würde Amerika wieder in der Bürokratie versinken. Und zweitens, was viel wichtiger war, würde die Erderwärmung in Sibirien zu einem erträglichen Klima führen. Das würde wiederum den Sibirern den Aufstieg zur Weltherrschaft erleichtern. Und zufälligerweise treibt sich momentan ein pizzamordender sibirischer Geheimagent in New York herum. Damit war die Zeit gekommen, da ich mit dem Ganzen an die Öffentlichkeit treten konnte. Ich verabschiedete mich noch kurz von Heinz, der mittlerweile schon auf einer Wiese graste. Ich hatte nie verstanden, warum sich ein Zebra so energisch für Tomatenrechte einsetzte. und machte mich dann auf den Weg zum Polizeipräsidium.
Kapitel 6.
Yo, Tony, I'm terribly sorry. Ich kann doch nicht einfach so einen Arrest für irgendeinen sibirischen Geheimagenten herausgeben, you know, von dem wir nicht einmal wissen, ob es ihn gibt. Wie wenn ich Beweise? Hast du irgendwelche Beweise?
Tut mir leid, die sind alle beide tot. Sowohl die Pizza als auch das Buch. Aber ich sag dir zwei Dinge. Erstens, ich hab dir so oft geholfen. Du schuldest mir was. Zweitens, es sieht so aus, als wäre deine Topfpflanze hier am Vertrocknen.
Nun, das first problem liegt schon darin, dass wir nicht wissen, wo die Area 42 ist. Das ist immer noch ein Staatsgeheimnis. Und anyway, without the Queen, wir können dort sowieso nicht eingreifen.
Ich musste also unverrichtete Dinge wieder abziehen. Fred würde mir nicht helfen können. Meine einzige Hoffnung bestand nun darin, dass der sibirische Geheimagent genauso wenig wie ich wusste, wo sich die Area 42 befand. Also setzte ich mich wieder in den Fiaker und lauschte dem Radio, als sich das Gefährt langsam in Bewegung setzte.
Nach langer Zeit der Geheimhaltung beschloss sich die amerikanische Regierung heute, die Eröffnung des staatlichen Computermuseums auf dem Gebiet der Area 42 bekannt zu geben.
Mir stockte der Atem, kalter Schweiß rann mir übers Gesicht. Nun würde es für den sibirischen Geheimagenten kein Problem mehr sein, JCN ausfindig zu machen. Ich musste mich sofort auf den Weg machen. Ich gab dem Kutscher Anweisungen, die Fifth Avenue zu nehmen und vor unserer Kanzlei zu halten. Ich holte James ab. Wir fuhren weiter zur Area 42. Mit dem Fiaker brauchten wir lediglich 2 Tage, bis wir vor den Toren der Area 42 standen. Wir hatten es noch rechtzeitig zur Eröffnung geschafft, doch nun trat ein neues Problem auf. Weder ich noch James hatten genug Geld dabei, um die zweitägige Fahrt zu bezahlen. Uns blieb nichts anderes übrig, als zu laufen. Als wir den Kutscher mit einem eleganten Sprung hinter eine Toilette abgehängt hatten, hörten wir noch das Ende der Eröffnungsrede des Museumsdirektors. Wir betraten den Komplex und überlegten uns, wie wir den Geheimagenten am besten stellen konnten.
Ich finde es das Beste, wenn wir uns bei der Druckerschnittstelle von JCN auf die Lauer legen würden.
Gesagt, getan. Wir hatten keine Zeit, das Museum zu bewundern. Das Einzige, was nun zählte, war die freie Welt zu retten.
Kapitel 7.
Wir mussten wohl eine halbe Stunde in diesem kalten Raum gelegen haben, als plötzlich eine vermummte Gestalt die Rampe heraufkam. Erst jetzt fiel mir ein, dass eine Waffe nicht unpraktisch gewesen wäre.
Keine Sorge, zu zweit können wir ihn schon überwältigen.
Mann, James, du bist ein Eichhörnchen.
Aber das weiß doch keiner.
Ich war noch am Überlegen, ob ich mich darauf verlassen sollte, als plötzlich eine weitere Gestalt die Szene betrat.
It's me, Mario.
Damit ist klar, wer sich hinter der Maske versteckt. Zeig dich, Samantha. Das Spiel ist aus.
Tony, ich bin hier.
Was machst du denn hier?
Ich bin im Auftrag meiner Regierung hier. Ich bin jamaikanische Geheimagentin und Ermittler in diesem Fall.
Wer ist dann das da?
Hey, das ist Luigi, mein Bruder. Tut mir leid, er ist nicht ganz richtig in der Kopf.
Oh my dear, dieser Verrückte wäre beinahe dafür verantwortlich gewesen, dass man 538 Formulare ausfüllen hätte müssen, um einen Tee zu bekommen.
2 Dinge störten mich in diesem Moment. Erstens, dieser eitle Engländer. Und zweitens, Luigi hatte gerade eine Schusswaffe aus der Tasche gezogen und zielte auf mich. Mein gesamtes Leben zog in diesem Moment an mir vorbei. Mir fiel gerade eine Weisheit über eine Kuh und eine Maus ein, als ich einen Knall hörte. Samanthas Körper flog durch mein Blickfeld. Ich sollte mich nicht mehr so leicht ablenken lassen. Im Augenwinkel sah ich, wie James Luigi in den Zehen biss und diesem die Waffe aus der Hand fiel. Doch das alles interessierte mich nicht. Ich kniete mich zu Samantha nieder. Sie war bereits tot. Kurze Zeit später stürmte das Sicherheitspersonal herein und nahm Luigi fest.
Kapitel 8.
James und ich waren zu Samanthas Begräbnis nach Jamaika geflogen. Erstens, weil wir uns Urlaub verdient hatten und zweitens, weil wir in New York immer noch wegen einer unbezahlten Fiakerfahrt gesucht wurden. Neben uns beiden war noch eine weitere Person mitgekommen.
It's me, Mario.
Es ist immer wieder schade, wenn die Lösung eines Falles mit dem Tod eines Menschen einhergeht. So blieb nur noch eins zu sagen. Auch du, mein Sohn Brutus.
Sie hörten Tony Dickens und die Akte JCN. Regie und Drehbuch Sebastian Kinzel und Clemens Maas. Aufnahme und Schnitt Hannes Ranker, eine Theoristenprojektproduktion. In den Rollen Tony Dickens, Clemens Maas, James Dear, Calvin Marte, Frank, Sebastian Kinzel, Professor Dr. Klaus Ruhetag, Patrick Huemer, Samantha, Sandra Plätzer, des Weiteren Fabian Räther, Andreas Brucker, Hannes Ranker, Marc Deiser, Lukas Traxel und Philipp Ranker.